Gnade sei mit euch. Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben eine Heilungsgeschichte eben gerade im Evangelium gehört. Auch im Predigttext für heute, nochmal ein anderer Text, aus der Apostelgeschichte hören wir von einer Heilung. Diesmal aber nicht durch Jesus, sondern in der Zeit nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt durch zwei seiner Apostel, Petrus und Johannes. Sie sind gerade auf dem Weg zum Tempel für die Gebetszeit am Nachmittag. Wir hören, was sich dort zugetragen hat. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Und sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Ihr Lieben, wir haben von einer Heilung gehört, einer wundersamen Heilung. Spontan, medizinisch nicht erklärbar. Eine Heilung in der Kraft von Jesus Christus, sein Name wurde dabei ausgesprochen. Das ist keine von den sehr bekannten Heilungsgeschichten, die man vielleicht schon aus der Kinderbibel kennt. Es ist keine Heilung, bei der Jesus tut und spricht. Und diese vielleicht noch nicht ganz so bekannte Geschichte gibt uns Gelegenheit, dass wir doch mit einem frischen Blick darauf sehen können. Ich habe die Predigt in drei Teile unterteilt. Teil 1, schmerzende Skepsis. Wir benennen erst einmal das Offensichtliche. Jeder Mensch sehnt sich nach Heilung. Ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen. Jeder sehnt sich nach Heilung oder kennt jemanden, der sich danach sehnt. Heilung ist unsere Sehnsucht, weil wir in einer Welt der Verwundung, der Beschädigung und der Schmerzen leben. Puh, das klingt finster. Das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein Teil unserer Welt und ich möchte das mal kurz ausmalen an zwei Beispielen. Ich selber in meinem Leben war nie mit ernsthafter Krankheit in Berührung, bis mein Vater dann im Herbst 2019 an Krebs erkrankte oder es dann diagnostiziert wurde. Im Januar 2020 haben wir ihn beerdigt. Und ich habe in der Zeit danach die Beobachtung gemacht, dass auf einmal überall um mich herum Geschichten aufgeploppt sind von Menschen, die an Krebs leiden. Die waren vorher auch schon da, aber ich hatte den Blick dafür gar nicht. Vielleicht kennen Sie auch so eine Erfahrung, wenn man erstmal drauf gepolt ist, dann ist es fast überall, in jeder Familie. Wir haben gestern hier Hochzeit gefeiert. Der schöne Strauß auf dem Altar zeugt noch davon. Und es war so, dass ein Teil der Familie nicht dabei sein konnte, weil ein kleiner Junge noch im Vorschulalter eine schlimme Diagnose bekommen hat und in Behandlung war. Wir leben in einer Welt der Verwundung, der Beschädigung und der Schmerzen. Mit dem tiefen menschlichen Wunsch nach Heilung wurde und wird noch immer viel Schindluder getrieben. Es lässt sich Geld damit verdienen. Versprechungen von alternativen Therapien, geheimen Wundermitteln, wiederentdeckten Superfoods. Und auch der ganze Bereich der Medizin ist ja ein Wirtschaftssektor, in dem wahnsinnig viel Geld fließt. Auch in Kirchen wurde mit inszenierten und vorgegaukelten angeblichen Wunderheilungen den Leuten, die von tiefer Sehnsucht getrieben sind, das Geld hinterhältig aus der Tasche gezogen. Das eine zu kritisieren bedeutet aber nicht, das andere zu verwerfen. Ist die Perspektive der Heilungen abseits medizinischer und naturwissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit möglich? Ich denke, die Beispiele, wenn auch selten, sind zu prüfen. Und es wird nicht lange dauern, bis ich auf Menschen stoße, die selbst solches erlebt haben oder es wenigstens von vertrauenswürdigen Quellen berichtet bekommen haben. Teil 2. Das Wesen des Heilers. Wir wenden uns jetzt hier nochmal aufmerksam unserer Begebenheit am Tempel zu und machen uns im Text auf Entdeckungsreise. Ein Mann von Geburt an gelähmt und seine Begegnung mit den Jesus-Schülern. Jetzt kommen drei Beobachtungen. Beobachtung Nummer 1. Der Gelähmte wird am Tempel abgesetzt. Er ist nicht völlig einsam. Er hat wohl einen Platz, wo er nachts unterkommt. Bekannte oder Familie, die bringen ihn jeden Tag an seinen Platz am Tempelzugang. Eine gute Bettelstelle. Und da sitzt er dann. Arbeiten kann er nicht. Wer auch immer seine Angehörigen sind, sie haben keine Zeit, keine Kraft, sich um ihn zu kümmern. Wenigstens hat er einen Ort für den Tag, da passiert ihm nichts, direkt vor dem Tempelareal. Ein paar Geldmünzen bringt es ein, genug zum Essen, zum Überleben wenigstens. Da ist keiner, der sich um ihn kümmert. Also verkümmert er. Immer am Boden, immer von oben angesprochen und angesehen, ein Leben in Passivität. Was macht so eine Existenz mit einem Menschen? Beobachtung Nummer 2. Nun kommen Petrus und Johannes. Wie man ihn aus anderen Erzählungen kennt, ist Petrus natürlich, der Wortführer. Und sein erstes Wort bei der Begegnung mit dem lahmen Bettler: Sieh uns an. Der Blick des Bettlers geht vorher nach unten. Sein Kopf ist gesenkt. Er erwartet ja nichts von den vielen Menschen, die jeden Tag an ihm vorbeigehen. Vielleicht ein paar Münzen, ja. Aber da ist keine Verbindung, keine Anteilnahme. Er wird nicht gesehen als Mensch, als Person. Er ist stigmatisiert. Und nun auf einmal diese Worte an ihn: Sieh uns an. Mit einem Blick beginnt ja Beziehung. Den anderen ansehen und gesehen werden. Auf einmal wendet einer seinen Blick nicht ab, sondern mir zu. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass Beziehung ein notwendiger Bestandteil von Heilung ist. Ein kleiner Exkurs zu unserem Heilpersonal. Wenn wir an Ärztinnen und Ärzte denken, Pflegekräfte, Krankenschwestern und uns vielleicht mal ausmalen, wie dieser Beruf auch historisch ausgesehen hat, dann besteht das Wesen des Arztes ja nicht nur darin, mir das richtige Medikament in der richtigen Dosis zu verabreichen, sondern dazu gehört, da ist auf einmal ein Mensch, dessen Aufgabe ist es, sich um mich zu kümmern. Um mich. Dafür nimmt er sich Zeit, dafür ist er da. Sicher auch noch andere, aber für mich auch. Dagegen unser medizinisches System heute, alles getaktet, so und so viel Minuten pro Patient. Viele sehen den Arzt oder die Ärztin, die sie begleitet, kaum, wenig Raum für Beziehung. Dass eine Schwester sich Zeit nimmt, sich hinzusetzen und sich zu unterhalten, eine Ausnahme. Krankenhäuser, Ärzte, Medizin, das ist ja auch ein wunderbar beliebtes Thema in Filmen und Serien. Ich denke an zwei Vertreter. Nummer eins, vielleicht kennt es manche, ist vielleicht 10, 15 Jahre alt, Dr. House. Ein Arzt, eine Koryphäe in Amerika, extrem gefragt, weil er die geheimnisvollsten Krankheiten aufklären kann und die richtige Diagnose findet. Er ist ein Zyniker, bitter geworden durch ein lahmes Bein. Und typisch für ihn ist, dass er, soweit es sich nur irgendwie vermeiden lässt, seinen Patienten nicht begegnet. Er lässt sich alles zuspielen, alle Werte, Temperatur, Blutdruck, was auch immer da dazugehört, und kommt dann mit seinem Team nach und nach zur richtigen Diagnose. Und meistens begegnet er am Ende jeder Folge nur dem Patienten ganz, ganz spät, wenn sich es gar nicht mehr vermeiden lässt. Und noch ein Gegenstück, ein Film aus den 90ern mit Robin Williams, Patch Adams. Eine wahre Geschichte von einem Medizinstudenten, der Meinung ist, dass Medizin mehr ist als Diagnosen und Techniken. Er entwickelt einen Ansatz, bei dem Humor, Nähe und Menschlichkeit genauso wichtig sind wie Diagnosen. Einen Patienten mit Namen zu kennen, anstatt nur mit dem Titel seiner Erkrankung. Für seinen neuen Ansatz wird er dann fast aus dem Medizinstudium geworfen. Und typisch für Patch Adams ist, dass er Patienten, sogar todkranke Patienten, zum Lachen bringt und Vertrauen schafft. Beziehung. Auch unserem vormals Gelähmten ist die Freude anzumerken. Er springt auf seine Füße, springt durch den Tempel. Wie sieht das Gesicht dieses Mannes aus? Beobachtung Nummer 3, die rechte Hand. Petrus reicht diesem Mann nach der zugesprochenen Heilung die rechte Hand, er ergreift ihn und richtet ihn auf. Die rechte Hand, das kennen wir ja auch noch, die rechte Hand, auch im Altertum, ist die Hand der Aktivität, die Hand der Macht, die starke Hand, die Hand, mit der man die Dinge tut. Damals noch nicht so eine gute Zeit für Linkshänder. Was Petrus hier tut, ist, er bringt diesen Mann dazu, seine Hand der Aktivität zu benutzen. Auch darin besteht Heilung, dass ich Leute nicht auf Dauer in der Versorgung, in der Abhängigkeit belasse, sondern sie dazu bringe, wieder selbstständig zu werden, kräftig, lebensfreudig, selber die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, das Bett zu verlassen, sich aufzurichten. Und letzter Teil, Teil 3, Zugang zu Gott. Noch ein weiteres Detail in unserer Geschichte, und damit stoßen wir jetzt zum Kern der Sache, wenn wir als Christen über Heilung reden. Diese Auslegung, die ich jetzt vortrage, beruft sich auf Indizien in der Bibel und auch in anderer jüdischer Literatur. Sie ist aber auch durchaus mit Annahmen behaftet und deswegen gerne sorgfältig prüfen. Im dritten Buch Mose, Levitikus, geht es um zahlreiche Gebote, die beim Dienst am Heiligtum zu beachten sind. Hier geht es auch um die Auswahl der Priester, also relativ weit vorne im Alten Testament. Und wir können lesen, dass Priester mit Behinderungen und körperlichen Missbildungen davon ausgeschlossen sind, den Opferdienst am Heiligtum zu versehen. Sie dürfen zwar Priesterdienst tun, aber nur eingeschränkt. Es heißt, sie dürfen sich dem Vorhang und dem Altar nicht nahen. Es hat damit zu tun, dass hier die Heiligkeit und Vollkommenheit Gottes sich im Dienst der Priester widerspiegeln soll. Warum jetzt dieser Schwenk ins Alte Testament? Es ist ja oft so, dass der Wortlaut des Gesetzes das eine ist, aber was Tradition und Gepflogenheiten, Kultur daraus machen, ist etwas anderes. Und es gibt gute Hinweise darauf, dass es sich in der Kultur Israels etabliert hatte, dass es als unsittlich galt, wenn sich eben die Blinden, Lahmen, die körperlich Eingeschränkten dem Tempel näherten. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie die Leute sagen, das Gesetz verbietet es zwar nicht, aber wir wissen doch alle, was hier gemeint ist. Behinderte Menschen sollen nicht den Tempel verunreinigen, bestimmt sind sie doch Sünder, dass sie so ein Schicksal getroffen hat. So die Denke der Menschen damals. Deswegen finden wir unseren gelähmten Bettler in der Geschichte auch an der Tür. Und zwar nicht an der Tür zum eigentlichen Tempel, sondern an einer der Türen zum Tempelvorhof. Was ich uns gerade sage, ist, dass damals, womöglich durch kulturelle Gepflogenheiten, nicht durch die Gebote, der Zugang zum Ort der Gegenwart Gottes praktisch versperrt war. Für diese Menschen. Dieser Mann sitzt und bettelt vor Gottes Haustür und darf nicht hinein. So glaubt er wenigstens. Durch die Begegnung mit Petrus und Johannes wird er nicht einfach nur körperlich gesund. Er bekommt die Tür zu Gott aufgesperrt. Und so sollten wir als Christen das Phänomen der Heilung verstehen. Es geht nicht allein darum, körperliche und seelische Schäden wieder zu reparieren. Nein, es geht um eine ganzheitliche Wiederherstellung des Wohlergehens eines Menschen, und dazu gehört auch die Begradigung seiner Beziehung zu dem, der ihm das Leben geschenkt hat. Darum kann Heilung eben auch sehr Verschiedenes bedeuten. Es muss nicht heißen, dass ein abgenommenes Bein wieder nachwächst. Es kann diesen Aspekt mit einschließen, aber viel tiefer geht es darum, dass ich mein Leben, so wie es ist, annehmen kann, dass ich dankbar bin, Frieden mit Gott habe, dass ich keinen geheimen Groll in mir trage, den ich vor Gott und Menschen verstecke. Und dann verstehen wir Heilung auch nicht etwas, dass ein Scheitern im Glauben bedeutet, wenn es nicht passiert, sondern vielmehr als einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes, auf das, was er für uns bereithält, ganz am Ende der Geschichte. Was hindert uns eigentlich am Zugang zu Gott? Gibt es solche Dinge? Gesetzt von anderen oder von uns selbst? Das Schöne ist ja, dass der lahme Bettler sich nicht aus eigener Kraft in die Gegenwart Gottes ziehen muss. Gott kommt ihm entgegen. Und das ist der Kern der Bibel. Gott kommt uns entgegen. Jesus kommt uns entgegen, weil wir eben gebrochene Menschen sind, weil wir Schmerzen haben, verwundet sind, gebrochen sind an Leib und Seele, mehr oder weniger. Wir müssen uns nicht selber zu Gott zerren und ziehen. Jesus kommt uns entgegen. Gott wird Mensch. Der Kern der Bibel. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir werden jetzt gleich beim nächsten Lied die Kollekte einsammeln. Dazu noch ein Wort. Es ist eine sogenannte Landeskollekte. Also sie wird in unserer gesamten sächsischen Landeskirche eingesammelt. Und an diesem Sonntag, der sich mit Heilung beschäftigt, ist die Kollekte für die Arbeit der Diakonie bestimmt. An diesem Sonntag in diesem Jahr geht das Geld bei der Diakonie in den Zweig der Migrationsberatung. Und zwar ganz besonders dahin, dass diejenigen, die Migranten in Deutschland unterstützen, in welcher Art auch immer, Unterstützung bekommen, damit sie selber nicht ausbrennen. Entweder durch Weiterbildung, Gesundheitsvorsorge oder auch Supervision, also seelsorgliche Begleitung. Dafür ist die Kollekte Richtung Diakonie heute bestimmt. Und wir sammeln, während wir singen, die Nummer 69 im Roten Gesangbuch.